Heute dreht sich nämlich alles um die Kipppunkte des Klimas. Wenn das Klima einmal gekippt ist, sind manche Lebensvoraussetzungen hier auf der Erde unwiederbringlich zerstört. So eine sehr beliebte Theorie in der Klimadebatte. Und manche würden jetzt sagen, böser Kontrafunk. Was heißt ja Theorie? Das ist doch wissenschaftlicher Konsens. Zumindest das können wir heute schon mal widerlegen, denn ich habe hier einen Gast bei Kontrafunk aktuell, den Meteorologen Klaus Eckhard Puls. Er sagt, das mit den Kipppunkten, das kann auch ganz anders sein. Guten Tag, Herr Puls.
Ja, das kann nicht anders sein. Das gibt es in der Klimageschichte gar nicht. Die Klimageschichte ist ja recht gut erforscht durch die Eisbergkerne in der jüngeren Zeit, die Baumringe, die Sedimente, die sogenannte Carbonmethode. Also wir wissen recht gut Bescheid, in die letzten 10.000 recht gut, in den Jahrmillionen davor durch die Eisbergkerne. Wir haben im Klima ein ständiges Auf und Ab. Wenn man sich die rekonstruierten Temperaturkurven, aber auch Niederschläge, auch Dürren anschaut, dann geht es auf und wieder ab. Es bleibt eine Weile und es ändert sich wieder in der anderen Richtung. Gekippt ist da gar nichts. Das Problem ist nur, es ist nicht vorhersagbar, weil diese Auf und Ab und diese Veränderungen, das sind Zyklen, deren Ursachen nur ganz, ganz am Anfang erforscht sind. Das sind also keine harmonischen Wellenbewegungen, so wie meinetwegen bei der Sinuskurve beim Wechselstrom. Dann wäre es ja schön, dann könnte man sagen, jetzt ist es runtergegangen, jetzt geht es in 50 oder 100 Jahren wieder auf. Also die Klimageschichte alleine lehrt uns, es gibt nichts, stattdessen verändert es sich ständig und zwar in beiden Richtungen.
Wir lesen ja immer wieder diesen Satz, unter anderem auch auf Spiegel Online, glaube ich, das Klima verhandelt nicht. Aber man könnte vielleicht in diesem Sinne dann sagen, das Klima ist launisch und unberechenbar, oder? Also das heißt, es könnte theoretisch auch ganz nach unten gehen und ganz nach oben, weil Sie sagten, keine Sinuskurven. Es ist die völlige Wundertüte, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das ist schon eine Wundertüte, weil man ja, wenn man in die Wundertüte greift, auch nicht weiß, was man da rausholt. Und so ist es in der Klimageschichte, die ja dokumentiert ist auch, wie sagt der Volksmund, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Und in dieser Situation sind wir eigentlich, aber das naturwissenschaftliche Problem ist, dass die Atmosphäre, die ja für unser Wetter, aber auch für unser Klima verantwortlich ist, ein hochkompliziertes, vertracktes Gebilde ist. In der lockeren Sprache sagt man, es ist ein chaotisches System. In der naturwissenschaftlichen Sprache sagt man, es ist ein unbestimmbares, nicht deterministisches System, also ein naturwissenschaftliches Chaos. Und genau daran scheitern ja auch leider, muss ich sagen, die Klimamodelle, die seit 20, 25 Jahren gerechnet wird, die sind alle falsch. Sie rechnen erstens alle viel zu hohe Temperaturen. Danach müssten wir, wenn wir mal die Modelle von 1990 und 2000 nehmen, jetzt ungefähr schon 3 oder 4 Grad Erwärmung haben. Wir haben 1 Grad Erwärmung, das ist Realität. Aber inwieweit CO2 dabei eine Rolle spielt, das ist die Kernfrage. Darüber wird gestritten in diesem chaotischen System, was für die Meteorologen schon ein Problem ist, von Anfang an, seit 100 und 200 Jahren. Den Meteorologen ist es gelungen, den bestimmbaren, deterministischen Anteil für etwa eine Woche vorherzusagen, eben zu bestimmen.
Ja, Sie sagten, man kann eine Woche im Voraus so halbwegs vernünftig das Wetter vorhersagen. Aber gibt es nicht viel zu viele unterschiedliche Faktoren auf der ganzen Welt, die das Klima beeinflussen, dass man überhaupt irgendwelche vernünftigen Modelle heranziehen kann, mit denen man das Klima in der Zukunft berechnen kann?
In der Wetterprognose kommen wir im Wesentlichen mit der Atmosphäre selber aus. Aber bei der Klimaprognose ist es ja noch viel komplizierter. Wir brauchen die Kryosphäre, das ist also die Eisphäre. Wir brauchen die Hydrosphäre, das sind die Meere dieser Welt. Das sind die ständig ändernden Meeresströme. Es sind andere Dinge, die selbst unsere Mutter Erde, auf der wir jedes Jahr herumlaufen, eigentlich unbewusst, sendet Strahlung aus, sendet Gase aus, sendet Wasserdampf aus. Und das noch viel schwierigere ist, alle diese Faktoren, die ich mal so plakativ genannt habe, haben unterschiedliche Gedächtnisse, sagen wir in der Physik. Das heißt also, wenn wir mal der Atmosphäre ein Gedächtnis von einem Jahr zuordnen, was wahrscheinlich schon zu viel ist, dann hat die Kryosphäre ein Gedächtnis von 1000 Jahren, dann hat die Hydrosphäre ein Gedächtnis von 10.000 Jahren und alle diese Dinge, das ist so, als wenn ich, früher haben wir in der Schule mal so Stahlkugeln gehabt, 5, 6, 7 Stahlkugeln, man nimmt eine und lässt sie gegen die anderen gegenschlagen. Und was entsteht? Ein chaotisches Gebilde von Bewegungen. Das ist das Ergebnis beim Klima und letzten Endes beim Wetter auch. Es ist nicht vorhersagbar, wie diese Kugeln sich bewegen. Und da haben wir nur 5, 6 Kugeln. Im Klimasystem haben wir 100 Kugeln.
Laut Definition des Weltklimarats IPCC ist ein Kipppunkt eine kritische Grenze, jenseits derer ein System sich umorganisiert, oft abrupt oder unumkehrbar. Wo kommt diese These von den Kipppunkten überhaupt her? Marketingtechnisch.
Ja, die haben vor 20 Jahren etwa die Wissenschaftler von dem sogenannten PIC, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, ich sage ruhig mal erfunden. Das war eine spontane Sache auf einem Kongress irgendwo in Skandinavien. Und da ist dem Herrn Schellenhuber das eingefallen, weil er irgendein Buch gelesen hat über Kipppunkte in irgendwelchen anderen Bereichen. Und dann hat er das angewendet auf das Klimasystem. Interessant dabei ist, es gibt kaum, selbst bei den alarmistischen Wissenschaftlern, kaum jemanden, der ihm da gefolgt ist. Das wurde also durchaus auch physikalisch und naturwissenschaftlich nicht nur kritisiert, sondern letzten Endes auseinandergenommen, weil eben die Klimageschichte diese Dinge nicht zeigt. Und dann ist es eine ganze Weile still geworden und jetzt leben wir ja in einer Zeit, wo die Menschen andere Sorgen haben. Es besteht also die Gefahr, dass die Leute sich wegen vielfältiger Probleme, Heizung, Kosten, Sprit, alles wird teurer, Inflation, viele persönliche Sorgen, Heizungsgesetze, die die Leute zum Teil strangulieren werden. Dieses alles führt dazu, dass die Menschen abstumpfen gegen diese seit 20 Jahren flächendeckend verbreitete Klimahysterie. Und jetzt hat man das wieder ausgegraben, weil die Gefahr besteht, dass die Menschen nicht mehr hinhören.
Man muss ja fairerweise sagen, dass Wissenschaft ja auch immer ein laufender Prozess ist. Jeder kann sich mal irren. Könnten Sie sich irgendwo vorstellen, dass vielleicht die Klimawandelwarner doch irgendwo recht haben, wo Sie bisher beschwichtigt haben? Gibt es irgendwie eine Schwachstelle auch bei Ihrer Theorie?
Also es gibt ja nur Tausende von Physikern und Meteorologen wie mich, die das nicht sehen, weil sie die Klimageschichte kennen. Die wird ja weitgehend ausgeblendet in der aktuellen Diskussion. Warum? Ich sag mal so, die Politik hat sich einer Pseudowissenschaft namens Klimaschutz bemächtigt. Man kann die Umwelt schützen, man muss sie schützen. Ich habe die Smog-Situation als Amtsleiter im Ruhrgebiet in den 80er Jahren erlebt. Das war schlimm, richtig schlimm. Atemwegserkrankungen. Und die Politik hat sich also dieser Sache bemächtigt nach dem Motto, wir retten die Welt, wir retten sie für unsere Wähler, wir retten sie für eure Kinder und Enkel. Das ist ja fast Tiefenpsychologie. Und das genauso Schwierige und Kritische ist, die Medien haben sich nahezu flächendeckend auf diese Schiene mit draufgesetzt. Seit 20 Jahren wird also eine Hypothese verbreitet, wir bösen Menschen müssen aufhören, Gasheizungen zu betreiben, Ölheizungen. Am besten ist, wir hören auf, auszuatmen, denn der Mensch durch Ein- und Ausatmung verhundertfacht die eingeatmete Atemluft, verhundertfacht die in einem kleinen Kohlekraftwerk, was wir betreiben. Wir verbrennen ja Kohlehydrate. Um den Faktor 100 stoßen wir also mehr CO2 aus. Ich habe das jetzt ein bisschen überzeichnet. Daher kommen ja auch diese Klimakleber, nicht? Das sind junge Leute, denen nehme ich das überhaupt nicht übel. Das ist das Ergebnis einer 20-jährigen flächendeckenden Indoktrination. Kinder, ändert eure Eltern, hört auf zu heizen, hört auf zu essen am besten, hört auf auszuatmen. Am besten ist, die Menschen schaffen wir ab, dann ist das Problem gelöst. Ich habe das jetzt überzeichnet, aber die jungen Leute, die gehen ja nicht zur Schule. Die haben ja noch niemals eine Spektralbande vom CO2 gesehen. Die haben noch niemals von einem Lehrer gehört, dass das zu 90% gesättigt ist. Das heißt, jedes neue CO2-Molekül macht weniger Treibhauseffekt als das vorige. Die sitzen auf der Straße und können nichts dafür, weil sie im Kopf 20 Jahre lang gesteuert sind. Mir tun diese jungen Leute leid.
Also, dass es die Kipppunkte gibt, die das Klima weltweit kippen lassen, na, daran zweifelt Klaus Eckhard Puls schwer. Mit ihm sprach ich gerade über Kipppunkte. Aber sicher ist, dass wir jetzt am Kipppunkt unseres Gespräches sind. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das informative Gespräch, Herr Puls.
Ja, gern geschehen, Herr Danowski.